Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder sind wir beim Thema Glauben ist schön. Es macht so viel Freude, davon zu erzählen, und heute wollen wir das in unserer Sendung fortsetzen. Es geht um Gott, um die Vorstellung, die wir von ihm haben, ein wichtiges, ein zentrales Thema unseres Glaubens. Wieder ist uns eine junge Partnerin zugeschaltet worden. Ich begrüße Patricia und hoffe, dass sie in unserer Sendung mit Freude mit dabei ist. Hallo Patricia.
Hallo Pastor Henze.
Patricia, erzähle, wo du herkommst.
Ich lebe in Bonn mit meiner Familie und gehe dort zur Schule.
Na gut, aber du stell dir mal vor, ich wäre euer Religionslehrer und ich käme in eure Klasse hinein eines Tages und würde Folgendes sagen. Hört mir mal zu. Ich möchte, ehe ich überhaupt beginne, mit einer Erklärung anfangen. An ein höheres Wesen zu glauben, lohnt sich nicht. Stell dir mal vor, Patricia, ich käme mit dieser Erklärung. Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, ich wäre sehr überrascht und geschockt. Ich würde mir, glaube ich, überlegen, ob ich was dazu sagen sollte, widersprechen sollte.
An ein höheres Wesen glauben lohnt sich nicht. Was würdest du denn sagen dazu?
Ja, ich würde sagen, das im Religionsunterricht zu sagen, ist doch komisch und seltsam. Das passt doch nicht dahin.
Und wenn ich dir jetzt noch dazu sage, dieses ist das Wort eines Bischofs. Das hat unser früherer Bischof Dr. Josef Hohmeier einmal so formuliert. Der hat gesagt, an ein höheres Wesen zu glauben, das lohnt sich nicht. Da wirst du sicher fragen, was will er denn damit ausdrücken? Und das will ich auch gerne für alle anderen erklären. Denn das hat natürlich die Leute geschockt. Was sagt ein Bischof? Glaubt etwa der Bischof von Hildesheim nicht an Gott? Natürlich war es so nicht gemeint. Aber jetzt möchte ich mal Patricia zurückfragen. Eine andere Redensart, die ganz gewiss in eurer Klasse auch immer wieder zu hören ist, Patricia. Hast du schon mal gehört, dass welche sich über Glaube und Religion unterhalten und dann sagen, na ja, wir glauben doch sowieso alle an einen Gott?
Ja, also man redet zwar heutzutage leider nicht mehr so viel darüber als Jugendliche, aber ja, viele Jugendliche sagen, es ist alles ein Gott.
Wenn sie nun diesen Spruch gebrauchen, wir glauben doch alle an einen Gott, wollen sie damit ein Gottesbekenntnis ablegen oder was wollen sie damit eigentlich sagen?
Ich glaube, sie wollen sich einfach nicht damit auseinandersetzen, dass man vieles über Gott erfahren muss, und um wirklich sagen zu können, dass man an Gott glaubt und dass ja, man darüber lernen muss.
Und manche wird es auch geben, die das mit einer gewissen Gleichgültigkeit sagen.
Ja, sicherlich.
Wir glauben doch sowieso alle an einen Gott, was soll man sich da lange mit beschäftigen, das ist doch eigentlich egal. Ja. Damit hätten wir dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau das Thema, um das es uns heute geht. Lohnt es sich, über Gott noch mehr nachzudenken? Wir haben ja schon vieles über ihn erfahren aus der Bibel. Streifzüge gemacht durch die Jahrhunderte, wie er selber, der gütige Gott, sich immer mehr entfaltet hat, sein Bild den Leuten näher gebracht hat in der Geschichte des Landes und Volkes Israel. Wie sie immer mehr, auch durch die Schicksale, die sie erdulden mussten, begriffen haben, er ist unser Partner, er geht mit uns, er liebt uns, er ist unser Vater. Er lohnt, er straft auch, er will uns führen. Wir können mit ihm sprechen. Und das war eine ganz lebendige Gottesbegegnung. Da wird man natürlich dann, auch als Mensch unserer Zeit, näher und genauer fragen, ja, aber was können wir denn nun über Gott wirklich Genaues sagen? Gott ist der Schöpfer der Welt. Und im Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Damit wollen wir uns nun einmal etwas näher auseinandersetzen. Denn es ist keineswegs gleichgültig, was für eine Vorstellung von Gott man hat. Patricia hat eben schon erwähnt, in ihrer Klasse reden sie auch manchmal so, manchmal interessiert, manchmal gleichgültig. Irgendwie hängt das Thema über uns. Und wenn wir dabei bleiben würden, einfach nur zu sagen, an irgendetwas Höheres muss man ja glauben, sonst wird das Leben langweilig, Ich möchte zurückfragen, Patricia, wenn es jetzt hieße im Religionsunterricht, nun ja, was ihr euch unter Gott vorstellt, ist nicht so wichtig. An irgendetwas Höheres, was über uns ist, muss man halt glauben, sonst fehlt uns was im Leben. Würde dir das genügen?
Nein. Ich glaube, man muss viel über Religion genauer Bescheid wissen. Vor allen Dingen, was Gott für uns bedeutet. Denn wenn einem das nicht klar ist, dann wissen wir nichts über unseren Glauben. Und das zeigt einfach, dass wir nicht wirklich interessiert sind, wenn wir nicht nachhaken, wenn wir nicht mehr fragen, als wir schon wissen.
Es würden sich vielleicht auch sonst ganz merkwürdige Vorstellungen von Gott einschleichen. Ja. Es ist ja keineswegs egal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was für einen Begriff von Gott man hat. Denn wenn man einmal überlegt, was für seltsame Vorstellungen bei den alten Griechen und Römern von Gott waren, dass es Glaubensrichtungen in der Welt gibt, wo Gott und das Nichts fast ein und dasselbe ist, wo man nur so eine schummerige Ahnung von Gott vielleicht hat, aber kein wirkliches Gegenüber. Da ist es schon notwendig, dass wir uns mit Gott befassen und unsere ganze Verstandeskraft darauf wenden, ihn möglichst tiefer zu erkennen. Da gibt es freilich auch einen Einwand. Es gibt manche Menschen, die sagen, du kannst Gott sowieso nicht begreifen. Am besten ist, du lässt das kritische Denken einmal ganz beiseite. Von Gott zu reden ist fast überflüssig. Du musst ihn spüren. Im Herzen musst du ihn haben. Gott ist eigentlich eine Sache des Empfindens, des Gefühles, der Emotion. Und wieder möchte ich fragen, nochmal zurück zu Patricia. Wenn wir im Religionsunterricht nur von Emotionen, von Empfindungen, von schönen Gefühlen sprechen würden, würde euch das genügen?
Nein, ich glaube nicht. Man würde sich dann ja seine eigene Religion so zusammenreihen, wie man es gerade haben möchte. Es müssen bestimmte Richtlinien einfach da sein und vorhanden sein. Das wollen die Jugendlichen auch.
Und ganz gewiss würde der Glaube auch in so ein namenloses Gefühl zerfließen und würde uns keinen Halt bieten, wenn wir ihn in der bloßen Gefühlswelt ließen. Der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., hat gerade dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Er sagt, jetzt sage ich es mit eigenen Worten, ihr dürft nicht euren Verstand an der Garderobe abgeben, wenn ihr eintretet, um über Gott zu sprechen, sondern ihr müsst auch euer Nachdenken, die Kraft des Überlegens, eure Begriffe, die ihr habt, die müsst ihr anspannen, damit ihr möglichst präzise und klar und genau Gott erkennen könnt. Man darf nicht den Verstand ausschalten, wenn es um Gott geht, denn dann würde ja bei kritischem Nachdenken alle Religion und aller Glaube in sich zerfallen und nichts mehr gelten. Freilich gibt es hier auch das Umgekehrte. Wenn man so genau über Gott sprechen wollte, dass am Ende alles aufgeht wie eine Rechenaufgabe in der Schule, dann hätte man wahrscheinlich Gott in seinem Wesen überhaupt nicht richtig erfasst. Es bleibt immer ein Geheimnis. Ja, Gott bleibt als Ganzer immer ein Geheimnis. Vor vielen Jahrhunderten hat schon das 4. Konzil im Lateran, das ist so um 1200 ungefähr gewesen, die Formulierung gebraucht, ich sage es nochmal wieder mit eigenen Worten, wenn man über Gott spricht, von ihm versucht, Begriffe zu bilden, da muss man wissen, dass die ja alle vom Menschen hergenommen sind. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ein Mensch ist gütig und wenden diesen Begriff gütig auf Gott an, dann müssen wir wissen, damit haben wir die Güte Gottes nur ein ganz klein bisschen angetastet. Bei unseren Begriffen, wenn wir sie auf Gott anwenden, ist die Unähnlichkeit immer viel größer als die Ähnlichkeit. Oder einfacher ausgedrückt, wir können immer nur einen winzigen Zipfel seiner Wirklichkeit erfassen. So sagen dann manche, also ist das Reden von Gott ja immer nur ein Herantasten. Das stimmt, denn wir müssen um die Grenzen unserer Begriffe wissen. Wir können unmöglich mit unserem begrenzten menschlichen Verstand den ewigen Gott hinreichend und vollkommen klar erklären. Also tritt natürlich wieder die Versuchung auf, wir lassen es. Jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten und ich möchte Patricia nochmal einschalten in dieses Gespräch. Patricia, wir haben jetzt zwei Denkweisen miteinander bedacht. Die einen sagen, über Gott nachdenken, da musst du präzise Begriffe formulieren. Und dann haben wir gesehen, das reicht nicht. Denn unsere Begriffe, die können Gott nicht zur Genüge fassen. Und die anderen sagen, wenn du über Gott redest, dann ist das nur eine Sache des Empfindens, des Gefühles. Nachdenken braucht man dabei überhaupt nicht. Für die einen ist Gott nur eine Sache des scharfen Nachdenkens, für die anderen ist er nur eine Sache des Empfindens, des Gefühles und der Emotionen. Was würdest du denn für richtig halten?
Ich finde das sehr schwer zu beantworten. Ich finde einerseits, man muss über Gott sprechen, denn wenn man es nicht tut, dann kann man erst recht nie auch nur annähernd ahnen, wie wichtig er ist und was er für uns bedeutet. Man kann es aber gleichzeitig natürlich auch niemals, man kann niemals die richtigen Worte, die passenden Begriffe finden, weil Gott, wie Sie ja schon selbst gesagt haben, einfach eine höhere Macht ist. Man kann ihn nicht mit einem Menschen vergleichen.
Das ist ganz sicher so. Und wahrscheinlich haben die Menschen, die auf diese Weise nach Gott suchen, alle so ein bisschen recht. Mit den bloßen, schwierigen Begriffen der Theologie kann man sich nur herantasten und man braucht auch das Herz, sonst begegnet man Gott nicht wirklich. Und umgekehrt, wenn wir nur das Herz sprechen ließen und der Glaube und die Religion, das wäre nur eine Sache des Empfindens, dann würde er nicht standhalten, sobald wir kritischer über ihn nachdenken. Und so lehrt uns gerade Papst Benedikt XVI., beides miteinander zu verbinden. Den Glauben so tief zu durchdringen und so klar über Gott zu denken und zu sprechen, wie es uns nur eben möglich ist. Zum anderen aber auch zu wissen, dass mit dem bloßen Denken das nicht geschafft ist, sondern dass das Herz mitsprechen muss, wenn wir über Gott handeln. Also zunächst mal über den Satz, um den es uns heute geht, Gott der Allmächtige. Aus seiner Hand kommt die Welt. Er hat die Welt geschaffen. Das ist ein Glaubenssatz, den das Glaubensbekenntnis schon ganz am Anfang ausdrückt. Und er ist keineswegs selbstverständlich. Gott, der Schöpfer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir davon sprechen, dass die Welt aus Gottes Hand hervorgeht, dann bedeutet das auch, wir haben eine freundliche, eine positive Einstellung zur Welt. Wir erkennen in ihr das Werk Gottes. Und darum fühlen wir uns in dieser Welt zu Hause, nicht hineingestoßen in eine sinnlose Welt. Leider gibt es heute viele Menschen, die einen tiefen inneren Pessimismus haben, die so reden, na ja, wozu du überhaupt auf der Welt bist und wozu die Welt überhaupt da ist, du kannst es nicht ermessen. Es geht sowieso alles eines Tages den Bach runter. Und dann ist es aus und vorbei. Dann hast du vieles erduldet in deinem Leben, manche Enttäuschungen erlebt, aus und vorbei. Wozu die ganze Welt überhaupt da ist, ich weiß es nicht. Ob es solche Menschen gibt, Patricia, auch in deiner Klasse, in deiner Umgebung, oder ob du vielleicht sogar selber schon mal solche Anwandlungen gehabt hast, ist die Welt nicht im Argen, liegt sie nicht in einem Zustande, wo man manchmal verzweifeln könnte und wo man dann fragt, ja, wo finde ich denn überhaupt einen inneren Halt?
Ja, natürlich, das gibt es sehr häufig. Viele Jugendliche fragen sich, warum so viel Böses in der Welt passiert. Viele wollen auch nicht mehr heiraten. Es gibt sehr viel Pessimismus. Also sie fragen sich einfach, wo sie denn Gott erkennen können. Und das ist sehr schwierig, das zu erklären und sie daran zu führen, wenn sie davon noch nie gehört haben oder das auch vielleicht zu Hause keine Rolle spielt.
Ja, aber es bleibt eben doch bei dieser grundsätzlichen Frage, woher kommt die Welt? Was hat sie für einen Sinn? Und wenn wir sie nicht von Gott her erklären können, dann freilich darf man sich nicht wundern, dass viele Jugendliche sich in dieser Welt nicht wohlfühlen. Es geht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Ende nicht nur darum, dass Jugendliche in unserer heutigen Zeit zum Beispiel Sorge haben um ihren zukünftigen Studien- oder Arbeitsplatz. Das ist etwas, was viele bewegt und was manchmal so ein Gefühl von Unsicherheit erzeugt. Wie soll es in meinem Leben überhaupt weitergehen? Und dieser Gedanke kann sich dann so ausweiten, dass man sagt, die ganze Welt ist sowieso Unsinn, was soll es? Dagegen steht der Glaube. Und es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ein Mensch sagen kann, ich lebe in einer sinnlosen Welt, die eines Tages sowieso den Bach runtergeht, oder ob er sagen kann, der ewige Gott hat diese Welt geschaffen. Er hält die Welt in seiner Hand. Er hält auch mich in seiner Hand. Er ist derjenige, auf den ich mich immer verlassen kann, dann kann die Welt am Ende uns nicht schrecken, weil wir Gott als den Schöpfer erkannt haben. Dann aber können wir noch weitergehen. Als den Schöpfer haben wir ihn erkannt, als den Allmächtigen, der alles in seiner Hand hält. Und so fasst auch unser Büchlein Glauben ist schön, nachdem wir uns ja in unseren Sendungen richten, diesen Gedanken folgendermaßen zusammen. Im großen Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Damit sagen wir zunächst, dass Gott einer ist. Eine Selbstverständlichkeit? Gewiss wird man hierzulande kaum jemanden finden, der an mehrere Götter glaubt. Aber ist allen diese Bedeutung des Ein-Gott-Glaubens klar? Wenn nämlich dieser eine Gott hinter allem steht, wenn er der Schöpfer aller Dinge ist, dann kann uns diese Welt nicht mehr schrecken. Wir werden innerlich frei. Allerdings ist diese Freiheit dann auch wieder gefährdet. Es können ja an die Stelle Gottes alle möglichen andere Dinge treten, die der Mensch viel zu hoch verehrt und so verehrt, als seien sie beinahe Gott gleichwertig. Ich will einmal ein paar davon aufzählen. Und ich denke, dass Patricia uns genau zuhört, wenn wir jetzt ein paar dieser Begriffe nennen, die für die Menschen gelegentlich in ihrem Alltag geradezu an die Stelle Gottes getreten sind. Da lesen wir mal diese Reihe vor. Patricia hört mit. Es gibt moderne Formen der Vielgötterei durch Götzen wie Geld, Macht, Fortschritt, Lust, Rasse, Klasse, Staat, Konsum. Wer so etwas als höchsten Wert betrachtet, verliert wieder seine Freiheit und wird zum Sklaven. Habe ich jetzt zu viel behauptet? Gibt es sowas unter jungen Leuten? Patricia, du hast ja auch den Weltjugendtag miterlebt und du erlebst immer wieder Gespräche mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Was setzen Sie an die erste Stelle? Reden Sie wirklich von Gott als dem allerwichtigsten Gedanken?
Nein, leider ist Gott nur noch eine Hilfe. Also das ist er natürlich auch in schwierigen Zeiten. Aber man vergisst ihn häufig so im Alltag. Man merkt das, glaube ich, auch bei den ganzen Problemen, die es zum Beispiel mit Markenklamotten gibt, dass das sehr in den Vordergrund gerückt ist und dass es da sehr viele Probleme gibt. Meine Schwester war selbst eine Zeit lang auf einer Schule, wo das ein großes Problem war und ist deshalb auch zu einer anderen Schule gegangen, weil sie sich dort so unwohl gefühlt hat. Und man merkt, dass das immer häufiger so wird, dass andere Dinge in den Vordergrund rücken und dass viele Jugendliche sich sehr viel Gedanken um Geld machen und Sachen, die zwar wichtig sind, aber sicherlich nicht das Wichtigste, nicht den höchsten Wert haben sollten.
Ich meine, du hast recht, das ist sicher wichtig. Und jeder vernünftige Mensch wird sich fragen, wie komme ich vorwärts? Wie bestehe ich meine Prüfungen? Wie bekomme ich vielleicht einen Studienplatz? Und wie kann ich vielleicht einen Beruf oder eine Familie eines Tages haben? Das ist ganz ohne Zweifel alles überaus wichtig. Wenn unser Katechismus hier, unser Buch Glauben ist schön, davon spricht, dass solche Werte zu Götzen gemacht werden, dann ist damit freiwillig noch etwas anderes gemeint. Damit ist gemeint, dass die Menschen Gott an die Seite geschoben haben, nur zur Nebensächlichkeit erklärt haben und andere Dinge an seine Stelle setzen. Da wird plötzlich eines von den 10 Geboten wieder aktuell. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Jeder von uns hat hin und wieder Grund, mal nachzudenken, sind nicht andere Dinge so in den Vordergrund gerückt, dass sie fast Gott verdrängen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir immerzu nur über Gott reden oder nachdenken und nicht bei der Sache sind, wenn wir wichtige Dinge unseres Alltages zu entscheiden haben, in unserem Beruf, in unserer Familie und so weiter. Aber bleibt uns die Rangordnung erhalten? Steht Gott an erster Stelle? Und wenn wir so über ihn nachdenken und ihn immer wieder mit unseren Gedanken umkreisen, dann wird uns Gott auch lebendiger. Freilich, wir haben schon davon gesprochen, sind unsere Begriffe leicht matt und leer und unzureichend. Darum spricht die Bibel auch eigentlich viel lieber in Bildern und in den Psalmen zum Beispiel, den Gebetsliedern des Alten Testamentes, da wird uns Gott in überaus lebendiger Weise geschildert. Ich will nur einmal einen vorlesen aus unserem Büchlein, aus dem 18. Psalm. Da heißt es, ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. Vielleicht haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eben mitgezählt, wie viele Bilder, wie viele Begriffe hier von Gott erzählt werden. Einer noch lebendiger als der andere. Und gerade im Beten lehrt uns die Heilige Kirche, wie wir uns Gott vorstellen sollen. Dann rückt er uns wirklich näher. Dann bleibt es nicht im Dunstkreis des blassen Nachdenkens, in der kalten Begrifflichkeit, sondern dann wird er uns zum Gegenüber. Und so wollen wir noch einmal zurückgehen auf eine biblische Geschichte, in der das ganz besonders deutlich geworden ist, die Geschichte von der Begegnung Gottes mit Mose im brennenden Dornbusch. Patricia, diese Geschichte habt ihr ja ganz sicher im Religionsunterricht mal durchgenommen. Moses zieht in die Wüste und was passiert ihm?
Um ehrlich zu sein, wir haben darüber, ich glaube, vor 5 Jahren mal gesprochen und das war wirklich nicht der Rede wert. Leider können Sie mir das vielleicht noch mal genauer
erzählen. Also gut, dann wollen wir die Geschichte mal in Erinnerung rufen. Gewiss ist dir noch in Erinnerung, wie er immer weiter in die Wüste hineingeht und plötzlich sieht er da etwas, was ihn überrascht. Ein Feuer.
Ja.
Was brennt? Es brennt ein Dornbusch, aber dieser Dornbusch verbrennt nicht. Und da ahnt er irgendwie etwas von der Größe Gottes. Er sagt, hier will Gott mit mir sprechen. Und er hört eine Stimme, zieh deine Schuhe von den Füßen. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und dann drängt es ihn natürlich zu fragen, wer bist du denn? Gibt Gott eine Antwort? Ja, er gibt eine Antwort. Er gibt eine ganz verschlüsselte, aber doch persönliche Antwort. Er sagt nämlich, und unser Buch erzählt davon, er nennt dem Mose im brennenden Dornbusch seinen Namen, ich bin der, ich bin da. Hebräisch Yahweh. Zweierlei hat er damit kundgetan. Einmal hat er einen, wenn auch sehr geheimnisvollen Namen genannt. Gott ist also ein Du für uns. Einer, den wir ansprechen können. Einer, der uns hört, der mit uns ins Gespräch geht. Einer, der für uns da ist. So ist Gott dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet. Und so dürfen wir darüber nachdenken, wie er zu uns steht. Gegen Ende aller dieser Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lasst uns einmal den Blick auf uns selber wenden. Wenn Gott, der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich uns gegenüber mit Namen nennt, wenn er uns auffordert, mit ihm in ein Gespräch einzutreten, wenn er ein Du für uns ist, was sind wir dann selber? Dann sind wir also Partner Gottes. Dann sind wir Geschöpfe, die von ihm angesprochen werden, die mit ihm in ein Gespräch berufen sind. Dann sind wir Menschen, mit denen Gott sich unterhält, auf die er schaut, für die er sich interessiert. Dann ist ein persönliches Verhältnis zu Gott hergestellt. Und das geht weit über alles hinaus, was wir an klugen Dingen über ihn sagen können. Dann spricht er selber. Dann sind wir mit ihm in einer ganz persönlichen Verbindung. Zu welcher Höhe sind wir da erhoben? Glauben ist schön. Glauben ist auch mächtig. Glauben ist eine Kraft, die uns erhebt, die uns erst in Wirklichkeit unsere Würde als Menschen erkennen lässt. Musik.